Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Kampfpause im Gazastreifen. Die Israeli machen den Weg frei für Hilfslieferungen. Soforthilfe aus der Schweiz. 650.000 Franken bringen Hilfswerke den Palästinensern im Gazastreifen. Kein Gas für Osteuropa. Wegen des Streits zwischen Russland und der Ukraine friert Bulgarien. Doch noch glücklicher Zweiter. Simon Ammann ist gestern zwar am Sieg vorbeigeflogen, heute hat er sich aber wieder gefangen und erzählt im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit dem Nachrichtenüberblick Susan Schmucke.
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ihre Angriffe im Gazastreifen für 3 Stunden unterbrochen. Damit wolle man den Transport von Hilfsgütern und Treibstoff für die Zivilbevölkerung ermöglichen, sagte ein Armeesprecher. Die Maßnahme solle vorerst täglich weitergeführt werden. Derweil berät die israelische Regierung über einen befristeten Waffenstillstand. Ein entsprechender Vorschlag wurde von Ägyptens Präsident Mubarak gemacht. In der Nacht und am frühen Morgen hatte die israelische Armee im Gazastreifen erneut rund 40 Ziele angegriffen. Laut israelischen Angaben handelt es sich vor allem um Abschussrampen für Raketen und Schmugglertunnels vom Gazastreifen nach Ägypten. Schweizer Hilfswerke haben 650.000 Franken bereitgestellt für die Soforthilfe zugunsten der Bevölkerung im Gazastreifen. Die Gelder seien in erster Linie gedacht zur Unterstützung der überfüllten und zum Teil beschädigten Spitäler. Weiter teilten die Hilfswerke mit, Teams für Noteinsätze würden in den Gazastreifen geschickt, sobald der Zugang möglich sei. Seit heute fließt kein russisches Gas mehr über die Ukraine nach Westeuropa. Der russische Gaskonzern Gazprom machte die ukrainische Regierung dafür verantwortlich. Diese habe die letzte der 4 Transitleitungen nach Europa geschlossen. Westeuropa erhalte aber über andere Leitungen weiterhin russisches Gas. Die Ukraine begründet die Abschaltung der Pipelines mit einem Gerichtsurteil, welches die Transitverträge mit Russland für ungültig erklärt hat. Österreich, Tschechien und Rumänien haben inzwischen bestätigt, dass sie kein Gas mehr aus Russland erhalten. In der Slowakei wurde wegen der Lieferausfälle bereits der Notstand ausgerufen. In der Schweiz haben die Wirtschaftsverbände und der Bauernverband ihre Kampagne eröffnet zur Abstimmung über die Personenfreizügigkeit. Sie setzen sich gemeinsam für deren Weiterführung und Ausdehnung ein, wie sie vor den Medien mitteilten. Ein Nein zum freien Personenverkehr mit der EU wäre für die Schweizer Wirtschaft, das Gewerbe und die Bauern schlecht, betonten die Spitzen der 3 großen Wirtschaftsverbände und des Bauernverbandes. Über die Weiterführung und Ausdehnung der Personenfreizügigkeit mit der EU wird am 8. Februar abgestimmt. Die Schweizer Detailhändler sind trotz Wirtschaftskrise optimistisch für das laufende Jahr. In einer Umfrage der Grossbank Credit Suisse gaben mehr als 80% der Detailhändler an, sie würden beim Umsatz weiterhin mit einem Wachstum rechnen. Dieses dürfte aber geringer ausfallen als im vergangenen Jahr. Laut den Experten der CS sind die Aussichten insbesondere in den Bereichen Lebensmittel und Körperpflege gut. Mit Einbußen rechnen müssten die Detailhändler hingegen beim restlichen Non-Food-Bereich. In Zürich haben rund 80 Sans-Papiers und Sympathisanten ihre 19-tägige Protestaktion beendet. Sie sind aus der St. Jakob-Kirche ausgezogen. Dort hatten sie die Erlaubnis, bis heute zu bleiben. Die Papierlosen sprechen von einem Teilerfolg. So seien sie zufrieden, dass sich der Zürcher Regierungsrat Hans Hohlenstein für die Wiedereinführung der sogenannten Härtefallkommission einsetze. Noch würden die Sans-Papiers im Kanton Zürich jedoch als Menschen zweiter Klasse behandelt. Seltene Gäste sind zurzeit in der Schweiz auf Besuch. Die Vogelwarte Sempach meldet, es seien hunderte Seidenschwänze beobachtet worden. Diese seien aus Nordeuropa eingeflogen. Der attraktive Singvogel zeige sich in der Schweiz nur, wenn er weiter nördlich nicht mehr genügend Nahrung finde.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag, weiter mit einem genaueren Blick in den Gazastreifen, wo die Waffen schweigen sollen, zumindest für ein paar Stunden. Wie die Gewalt stoppen? Antworten suchen nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern auch der israelische Universitätsprofessor Menachem Klein. Dann, wenn zwei sich streiten, friert der Dritte, Bulgarien und der Gasstreit. Wenn es um die Bilateralen geht, stehen alle zusammen, Bauern, Wirtschaft und Gewerbe, geben Gas im Abstimmungskampf. Wenn es um AIDS-Prävention geht, ist Brasilien groß, aktuell mit Präservativen mit doppelter Wirkung. Und wenn es um Skispringen geht, hat ihn kein Schweizer geschlagen. Simon Ammann ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. Mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.803 Punkten. Das entspricht einem Plus von 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 50,08 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 10,14. Zum Wetter. Über der Nordseite liegt verbreitet Hochnebel. Mit starker Brise liegt die Temperatur bei minus 3 Grad. Außerhalb und über dem Nebel ist es zeitweise sonnig. Im Süden schneit es zeitweise bei maximal plus 2 Grad. Am Donnerstag und am Freitag geht es im Norden mit Hochnebel und darüber Sonnenschein weiter. Mit Höchstwerten um minus 3 Grad bleibt es frostig. Im Süden fällt morgen noch etwas Schnee oder Regen. Am Freitag wird es teils sonnig und das bei 4 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.36 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Aufnahmen von erschütternden Szenen im Gazastreifen flimmern gegenwärtig über die Bildschirme auf der ganzen Welt. Die internationalen Bemühungen um einen Waffenstillstand laufen seit Tagen auf Hochtouren. Ein Waffenstillstand ist zwar noch in weiter Ferne, aber die israelische Armee hat am Vormittag zumindest eine Feuerpause eingelegt. Rudi Mäder berichtet.
Es waren erschütternde Bilder. Leichen in Blutlachen, verletzte Kinder, ein Ort des Grauens. Der Leiter der UNO-Vertretung in Gaza, John Ging, erklärte, die Bevölkerung sei durch den Beschuss von UNO-Schulen terrorisiert. In Gaza herrschten die Waffen.
Who's accountable for those innocent people who have been killed and injured? You know, it's the rule of the gun now, and it has to stop. You know, we need an end to the violence right now.
Die Bevölkerung sei nirgendwo sicher, nicht einmal in den Gebäuden der UNO. Es sei doch verständlich, dass die Leute versuchten, sich vor den Bomben und Granaten zu schützen.
We gave them refuge and now they're dead because a missile struck the school. There's nowhere safe in Gaza. Everyone here is terrorized and traumatized and they're right to be because there is no safe haven. You cannot flee this violence.
Es gäbe keinen geschützten Ort, es gäbe keine Flucht vor der Gewalt. In New York versuchte der UNO-Sicherheitsrat erneut vergeblich, eine Resolution zur Eskalation der Gewalt in Gaza zu verabschieden. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sprach, wie schon gestern das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, von einer humanitären Krise und forderte einen sofortigen Waffenstillstand.
The civilian population of Gaza is being subjected to a massive trauma. There must be an immediate ceasefire, durable and fully respected by all.
Bei den Bemühungen um eine Waffenruhe steht ein ägyptischer Vorschlag im Vordergrund. Nach dem Inkrafttreten eines Waffenstillstands sollen sofort Verhandlungen geführt werden mit dem Ziel, die Blockade des Gazastreifens aufzuheben und die Sicherheit des israelischen Grenzgebiets zu Gaza zu gewährleisten. Umstritten ist noch, wie Hamas in das Abkommen eingebunden werden soll, denn Israel weigert sich, direkt mit Hamas zu verhandeln. Auch die USA äußerten sich, zumindest vordergründig, vorsichtig positiv zum ägyptischen Vorschlag. Außenministerin Condoleezza Rice.
It is imperative that any ceasefire is durable and sustainable and that it ensures the safety and security of Israelis and Palestinians alike.
Ein Waffenstillstand müsse sowohl die Sicherheitsbedürfnisse der Israelis als auch jene der Palästinenser erfüllen. In Diplomatenkreisen in New York heißt es allerdings, die USA stünden nicht voll hinter dem ägyptischen Vorschlag, was für einen Waffenstillstand wenig Gutes verheißt. Denn solange die USA keinen Druck machen, dürfte Israel seine Offensive kaum einstellen. Ungeachtet aller Appelle haben die israelischen Streitkräfte ihre Angriffe heute Vormittag dennoch fortgesetzt. Angesichts der dramatischen Lage in Gaza wollen sie jedoch die Waffen jeden Tag am frühen Nachmittag ruhen lassen, um die Verteilung von Hilfsgütern zu ermöglichen.
Das war der Bericht von Rudi Mäder. Die Gewalt stoppen und damit das Leiden der Bevölkerung mildern. Das sei jetzt das vordringliche Ziel im Gazastreifen. Erst danach könne man sich wieder Gedanken machen über grundsätzliche und langfristige Friedensbemühungen im israelisch-palästinensischen Konflikt. Das sagt Menachem Klein, Politikwissenschaftler in Tel Aviv und einer der Mitbegründer der sogenannten Genfer Initiative. Diese Initiative, die vor 5 Jahren gestartet wurde, zeichnet einen detaillierten Weg zum Frieden auf und geht auch auf die heiklen Fragen ein. Irin Meyer hat Menachem Klein in Jerusalem getroffen.
Zurück auf Feld 1? Ja, ein großer Rückschlag. Wir sind fast wieder am Anfang, sagt Menachem Klein.
Almost vast majority among the Israelis and the Palestinians alike think that it is not realistic at the moment, irrelevant.
Die Mehrheit der Israeli und der Palästinenser hielten heute die Genfer Initiative für unrealistisch und irrelevant, für etwas, das sich vielleicht einmal in ferner Zukunft verwirklichen lasse. Klein, der israelische Politikwissenschaftler und Mitbegründer der Genfer Initiative, sagt, die Lage habe sich seit 2003 sehr stark verändert. Heute habe man hier faktisch einen Staat mit einer Regierung, der israelischen. Die palästinensische Autonomiebehörde sei bedeutungslos und ohne Einfluss.
The Abbas regime, the Palestinian Authority, is an Israeli protectorate. The Europeans help funding the cost of it.
Präsident Abbas und die Autonomiebehörde bezeichnet Klein als israelisches Protektorat, das von der EU finanziert werde. Alle Entscheide aber würden von Israel gefällt.
Israel also set the menu accordingly. Abbas is allowed to operate, where to move, in which cities police.
Jeder Schritt von Abbas wäre von Israel bestimmt oder erlaubt, wo die palästinensische Polizei stationiert wäre, wie das palästinensische Bevölkerungsregister geführt wäre, wie die palästinensische Wirtschaft laufe, wer ein- und ausreisen könne. Alles Wesentliche entscheide Israel, sagt Klein, weil, so die Regierung, Israels Sicherheit dies erfordere. So wäre auch der Krieg im Gazastreifen begründet, sagt Menachem Klein, der die Offensive von Anfang an abgelehnt hat. Israel solle sich gegen die Hamas wehren, die mit ihren Raketen israelische Bürger angreift, sagt der israelische Politikwissenschaftler, aber nicht auf diese Weise.
Definitely I cannot justify any terror and any attack on civilians. I cannot accept.
Er könne es niemals rechtfertigen und akzeptieren, wenn sich Terror und Angriffe gegen Zivilisten richteten. Das müsse sofort aufhören, auf beiden Seiten. Das Recht auf Vergeltung bedeute nicht grünes Licht, Zivilisten zu zielen, militärische Angriffe zu machen. Ähnlich wie bei der 5-wöchigen Invasion ins Westjordanland 2002, die damals gegen die Autonomiebehörde und Yasser Arafat gerichtet war, greife Israel jetzt im Gazastreifen ebenfalls neben militärischen Zielen zivile Regierungseinrichtungen an, Ministerien, Parlamentsgebäude, Polizeistationen.
Israel consistently targets regime bases. Can be police, classical police, has nothing to do with Al-Qassam, ministries.
Damit wolle Israel der palästinensischen Bevölkerung demonstrieren, dass das Hamas-Regime nicht fähig und nicht im Interesse der Palästinenser sei. Menachem Klein sagt, das Ziel des Krieges, eine neue Sicherheitslage im Süden Israels zu schaffen, sei so undefiniert, so wenig konkret, dass es alle möglichen Interpretationen zulasse und einen Krieg mit offenem Ende.
I'm afraid that with the open-ended goals, what Olmert and Barak state as changing the conditions in the south, this is an invitation to the radical view.
Das sei eine Einladung an die radikalen Kräfte in Israel. Die internationale Gemeinschaft müsse sofort und entschieden eingreifen, verlangt Menachem Klein. Denn Opposition gebe es in Israel im Moment keine. Einmal mehr sei die Linke von der Bildfläche verschwunden.
Menachem Klein, Politikwissenschaftler in Tel Aviv und einer der Mitbegründer der sogenannten Genfer Initiative, im Bericht von Irin Meyer. Kein Gas ist also mehr in den Pipelines, die durch die Ukraine verlaufen, weil die Ukraine widerrechtlich Gas für sich selbst aus den Transitleitungen nach Europa entnommen habe, sagt Russland, weil Gazprom die Leitung zugeschraubt habe, sagt die Ukraine. Westeuropa interessiert das nur am Rande, denn es kann sich auf anderen Wegen mit Gas versorgen. Anders sieht es in Osteuropa aus. Dort sind die Länder fast ausnahmslos auf russisches Gas angewiesen. Die Gasknappheit ist in einigen Ländern schon deutlich zu spüren. Besonders schlimm ist die Situation in Bulgarien. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann berichtet.
Bulgarien befindet sich in einer Notlage. Das Gas wird knapp, denn schon vor 2 Tagen hat Russland die Lieferungen in den Balkanstaat komplett gestoppt, und zwar ohne Vorwarnung. Das ist ein herber Schlag für den guten Freund, denn das russlandtreue Bulgarien, das zu kommunistischen Zeiten als 16. Sowjetrepublik bezeichnet wurde, hat auch jetzt nach EU- und NATO-Beitritt noch immer enge Beziehungen zu Moskau. Punkto Energie ist es fast komplett abhängig von Russland. Im Gegensatz zu Nachbarländern wie Rumänien und Griechenland hat Bulgarien keinen Zugang zu anderen Gasleitungen. Nun, nach dem russischen Lieferstopp sieht sich Bulgarien gezwungen, den Verbrauch drastisch einzudämmen. Die Gasvorräte sind knapp und reichen höchstens noch für ein paar Tage aus. Mit Sparappellen versucht die Regierung deshalb, den Zusammenbruch der Energieversorgung abzuwenden. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, die mit Gas betriebenen Zentralheizungen zurückzufahren. Doch das ist gerade jetzt, da auch auf dem Balkan eisige Temperaturen herrschen, nicht sehr realistisch. Auch die Industrie ist von der Energieknappheit betroffen. Einige Betriebe mussten vorübergehend schließen. In der Krise denkt die Politik über Alternativen nach. Kurzfristig werden nun vermehrt Brennstoffe wie Kohle und Mazit zum Einsatz kommen. Mazit ist ein Destillationsrückstand aus Erdöl und belastet die Umwelt stark. Staatspräsident Parvanov schlug in der Not sogar vor, 2 stillgelegte Reaktoren des umstrittenen Atomkraftwerks Kosloduj wieder in Betrieb zu nehmen. Die Reaktoren mussten beim EU-Beitritt Bulgariens abgestellt werden. Das war eine Auflage Brüssels, weil das Kernkraftwerk sowjetischer Bauart als Unsicherheitsfaktor galt. Eine Klausel im Beitrittsvertrag sieht aber vor, dass die Reaktoren in Krisenzeiten wieder hochgefahren werden können. Präsident Parvanov glaubt, dass dies binnen eines Monats möglich wäre. Die von der EU auferlegten Einschränkungen wie im Falle von Kosloduj haben zur Folge, dass sich die Bulgaren ausgerechnet wieder den Russen an die Brust werfen, die sie jetzt so schmählich mit dem Gas im Stich lassen. Denn bei allen Energieprojekten der Zukunft hat Russland die Finger im Spiel. Es koordiniert den Bau des neuen Atomkraftwerks in Belene, es liefert sein Öl für die geplante Pipeline zwischen dem bulgarischen Schwarzmeerhafen Burgas und der Ägäis. Und es drängt den Bulgaren die Gasleitung South Stream auf, die als Konkurrenz zum EU-Projekt Nabucco Gas von Russland direkt nach Italien leiten soll. Die Stimmen der rechten Opposition, die vor zu engen Banden mit Russland immer gewarnt haben, dürften in der nächsten Zeit mehr Gehör finden.
Mit prominenten Köpfen und kalten Füßen für die Ausweitung der Personenfreizügigkeit. Einen Monat vor der Abstimmung wird die Kampagne der Wirtschaft schärfer und sie erhält neue Aushängeschilder. Priscilla Imboden.
Apfelbäume sorgten in den letzten kalten Tagen für hitzige Köpfe. Bürgerliche Politiker und Wirtschaftsvertreter kritisierten das Motiv der Ja-Kampagne ihrer Verbände zur Personenfreizügigkeit. Sie befürchteten, die Bäume mit den roten Äpfeln seien zu wenig emotional und kämen gegen das Bild der gefräßigen schwarzen Raben der SVP nicht an. Die Kampagne werde nun aber schärfer, sagt Gerald Bührer, Präsident des Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse, so wie vorgesehen.
Jetzt kommt die dritte Phase und da werden wir in der Sprache, also vor allem in den Texten, aber auch in den Darstellungen akzentierter und auch etwas aggressiver fahren.
Die Economie Suisse habe die Kampagne von Anfang an in 3 Phasen eingeteilt. Sie begann vor den Sommerferien, noch vor dem das Referendum zustande kam.
Dann kam die zweite Phase bis zu den Festtagen. Und da haben wir ganz bewusst auf diese bewährten Bäume und auf einen eher dezenten Stil gesetzt.
Die Apfelbaumplakate seien länger als vorgesehen gehängt, weil wegen der Wirtschaftsflaute mangels Werbung die Plätze frei blieben, sie also nicht überklebt wurden. Nun sollen aber Köpfe hin. Unternehmerinnen und Volkswirtschaftsdirektoren aus zahlreichen Kantonen werden auf den Plakaten für ein Ja zur Personenfreizügigkeitsabstimmung werben.
Wir arbeiten jetzt schon mit Testimonials in den Regionen, mit vor allem regional verankerten Wirtschaftsleuten. Und mit solchen Personen werden wir auch auf nationaler Ebene arbeiten. Und wir werden auch mit Inseraten kommen, die auf die Nein-Inserate ganz gezielt eingehen.
Die Abstimmung ist für die Wirtschaft äußerst wichtig. Sie hat vom einfacheren Zugang zu qualifizierten Fachleuten aus der EU profitiert und fürchtet bei einem Nein viel mehr Bürokratie und große rechtliche Unklarheiten mit der EU. Deshalb treten alle Wirtschaftsverbände nun gemeinsam für ein Ja zur Personenfreizügigkeit auf. Kampagnenleiterin Economie Suisse investiert einen einstelligen Millionenbetrag, wie Verbandspräsident Georg Bührer erklärt. In den nächsten Tagen schickt sie ihr Argumentarium an alle Haushalte in der Schweiz. Und für ein Ja zur Personenfreizügigkeit setzen die Wirtschaftsverbände sogar auf für sie ungewöhnliche Methoden. Wirtschaftsführer werden, trotz kalten Füßen, auf die Straße stehen und Flugblätter verteilen, kündigt Bührer an. Wer genau das sein wird, bleibt eine Überraschung.
Priscilla Imboden. Falls die Schweizer Bevölkerung an der Urne am 8. Februar also Ja zur Personenfreizügigkeit sagt, dann können auch Bulgaren und Rumänen in die Schweiz kommen, unter der Bedingung, dass sie eine Stelle haben. Einige leben schon hier. Inlandredaktorin Andrea Iacchi hat ein rumänisches Ehepaar aus Hünibach am Thunersee getroffen.
Valentin Radulescu hat viel zu tun. Er organisiert gerade den Transport von Milch aus Deutschland nach Italien. Valentin Radulescu arbeitet in Hünibach am Thunersee, einen Katzensprung entfernt von Eiger, Mönch und Jungfrau. Der Rumäne ist Angestellter in einem kleinen ehemaligen Familienbetrieb, der nun in deutscher Hand ist und mit Käseprodukten handelt. Diese stammen großmehrheitlich aus Deutschland, Italien und Griechenland. In Rumänien hatte Valentin Radulescu das Gymnasium besucht. Er habe aber keine Zukunftsperspektive gesehen, erzählt der heute 34-Jährige. In den 90er Jahren, nach der Ära des Diktators Ceausescu, seien viele Landsleute arbeitslos gewesen. Und dann waren da diese Träume von einem besseren Leben.
War für mich ein Traum. Etwas, vielleicht eine Lederjacke zu kaufen oder ein Auto zu haben, wenn jemand 21 Jahre hat. Es ist, hier ist ganz normal.
So haben es ihm andere Rumänen vermittelt, die bereits im Ausland gearbeitet hatten und mit 25 ihr eigenes Auto fuhren. Valentin Radulescu machte sich auf nach Italien. Dort arbeitete er als Mechaniker, dann auf einem Schiff. Er lernte den damaligen Besitzer des Schweizer Käsehandelunternehmens kennen. Dieser stellte ihn ein. 9 Jahre arbeitet er nun für die Firma. In der Schweiz lebt er erst seit einem Jahr. Vorher war er vor allem in Italien für die Firma tätig. Er habe immer Glück, sagt Radulescu. Dazu gehöre zum Beispiel, dass ihm die Firma die Wohnung gesucht habe. Von anderen habe er schon gehört, dass bei der Wohnungssuche ein ausländischer Nachname zum Nachteil werden könne. Vielleicht aber seien Vorurteile menschlich, meint Radulescu und denkt dabei an seine Haltung gegenüber Chinesen.
Ich glaube, wenn ich jetzt in Rumänien gehe und kommt jemand, die heißt Xi Chuan, eine Wohnung zu mieten, ich habe auch ein bisschen, nicht Angst oder so, aber vielleicht gebe ich die Wohnung liebsten an jemand anderes, die hat einen anderen Namen.
Es ist 18.30 Uhr. Der Käsetransport ist nun geregelt. Wir verlassen das Büro und gehen zur Wohnung von Valentin Radulescu und dessen Frau. Medana Radulescu, ebenfalls Rumänin, ist diplomierte Krankenschwester und hat in Rumänien Sozialpsychologie studiert. Sie hat über 2 Jahre lang in Amerika gelebt und gearbeitet. Bei einem Besuch in der Schweiz hat sie Valentin Radulescu kennengelernt und ist geblieben. Nun erwartet sie ein Kind und arbeitet im Moment als Hausfrau. Wie reagieren die beiden auf die Nein-Kampagne mit den schwarzen Vögeln, die die Schweiz angreifen? Beide schmunzeln. Es treffe sie nicht persönlich, sagen beide. Für Valentin Radulescu ist das typisch SVP. Könnte er abstimmen, würde er die erweiterte Personenfreizügigkeit annehmen. Er befürchte aber, dass viele inzwischen eingebürgerte Exilrumänen die Vorlage am 8. Februar ablehnten. Viele seien von der rumänischen Regierung enttäuscht, hätten von den Jahren nach Ceausescu mehr erwartet. Ein Nein also sozusagen, um die rumänische Regierung zu bestrafen. Dem entgegnet Medana Radulescu, man solle den Menschen doch die Chance geben, in die Schweiz arbeiten zu kommen. Sie kann dem SVP-Argument, die Leute aus Rumänien und Bulgarien würden den Schweizern die Stellen wegnehmen, nichts abgewinnen.
Ich glaube, es ist genug Platz für Ausländer in Stellen, wo die Schweizerin Leute sind nicht interessiert.
Medana Radulescu denkt dabei zum Beispiel an Krankenschwestern. Als solche will auch sie sich später bewerben.
Im Kampf gegen AIDS ist Brasilien Vorbild für die gesamte dritte Welt. Es versorgt alle Erkrankten gratis mit Medikamenten und auch Aufklärung und Vorbeugung werden großgeschrieben. Dieses Jahr gehen die Gesundheitsbehörden in Brasilien noch einen Schritt weiter. Sie verteilen über 1 Milliarde Gratiskondome an die Bevölkerung. Darunter, auch das ist neu, solche aus Naturkautschuk aus dem Regenwald. Ulrich Achermann.
Die 1 Million Staatskondome ist ausgeliefert. Die bundeseigene Präservativfabrik steht im Westen des Amazonasgebietes im Urwaldsdorf Chapuri. Die meisten der heute noch aktiven Gummizapfer leben in dieser einsamen Region nahe der grünen Grenze zu Peru. Die getrocknete Latexmilch der Gummibäume ist das Rohmaterial der Kondome. Der Staatsbetrieb bezahlt den Gummizapfern faire Preise. Und im weitesten Sinn schützen die Präservative aus Naturgummi sogar den Regenwald. Gummibäume wachsen nur im intakten Urwald. Und dass mit intaktem Urwald gute Einkommen zu erzielen sind, das ist für Brasilien eine ganz neue Erfahrung. Bisher floss das große Geld dann, wenn einer den Urwald platt machte und auf dem Land Vieh züchtete oder Soja anbaute. Bald fällt Brasilien in den Karnevalstaumel und dann werden am meisten Präservative gebraucht. Unzählige Fernsehspots hämmern den Leuten ein, sie auch zu benutzen.
O Ministério da Saúde recomenda, nesse carnaval vistas, use sempre camisinha. Brasil, país de todos.
Die Botschaft der Gesundheitsbehörden ist direkt und unkompliziert. Ohne Dings kein Bums. Die Kondomfabrik im Urwald produziert mit 100 Millionen Stück im Jahr allerdings nur einen Bruchteil des Bedarfs. Auch für die neueste Aktion gegen AIDS, Geschlechtskrankheiten und unerwünschte Schwangerschaften muss sich Brasilien hauptsächlich bei ausländischen Herstellern mit Kondomen eindecken. 1,2 Milliarden Präservative, das sind 1.200 Millionen Stück, wollen die Gesundheitsbehörden allein dieses Jahr gratis an die Bevölkerung verteilen. Zielpublikum ist die sexuell aktive Bevölkerung, also Menschen zwischen Teenie- und Pensionsalter. Statistisch entfallen auf jede und auf jeden 22 Kondome. Die Leiterin der AIDS-Vorsorge sagt, die Behörden wollten damit eine Art Notgroschen für sicheren Sex schaffen. Marie-Angele Simon. Präservative seien breit akzeptiert und das Volk wisse Bescheid über ihre Schutzfunktion. Im entscheidenden Augenblick keines griffbereit zu haben, das sei in Brasilien laut Erhebungen die Hauptursache für ungeschützten Sex, sagt Marie-Angele Simon. Gratismedikamente für alle Immunschwächepatienten oder über 1 Milliarde Gratiskondome fürs Volk machen Brasilien in der dritten Welt zur Vorreiterin in der AIDS-Vorsorge. Die unverkrampfte Art im Kampf gegen die Immunschwäche ist im größten Katholikenstaat der Welt aber auch immer wieder Zielscheibe von Angriffen des Klerus. Doch ihr Land fahre gut damit, sich von der Kirche nicht dreinreden zu lassen in der AIDS-Vorsorge, sagt Marie-Angele Simon.
O Brasil muito claramente tem Estado que é laico. Então a posição da Igreja não aceita.
Volksgesundheitliche Prioritäten dürften nicht an moralisch-religiösen Standpunkten scheitern, meint die Leiterin der AIDS-Vorsorge. Mit diesem Prinzip und nicht mit frommen Wünschen habe Brasilien die AIDS-Ausbreitung unter Kontrolle gebracht.
Ulrich Achermann hat berichtet.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.